95,000 people.
And now in season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein siebter Gast in Season 20 ist Erich Pietag, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Bank- und Börsewesen und jetzt bei mir im Studio. Lieber Erich, servus und herzlich willkommen.
Servus Christian, danke für die Einladung.
Du, es ist mir eine Riesenehre, dass du da bist. Ich verfolge dein Schaffen schon, bevor ich selber an der Börse war. Das war irgendwie so ein Einstieg und da spürt gleich die Musik nochmal als Re-Einstieg. Ich frage dich zuerst, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti? Mhm. Na was jetzt? Beides?
Ganz die Qual der Wahl. Jetzt nehme ich zur Abwechslung einmal Soletti.
In Händlersprache einmal an Soletti mich. An dich. Endlich einer, der an dich sagt, an mich sagt. Gut.
An mich.
Ja, Karriere, Werdegang, Podcast, Erich Pietag. Ich erzähle kurz die Herleitung. Du, ihr habt so Bücher rausgegeben. Das waren 5 Leute in den 80er Jahren. Mhm. Gehen wir es kurz durch alphabetisch. Du warst einer davon und warst der 4. im Alphabet.
Es war der Gschiegle Franz, genau. Der Mike Lilacher,
genau.
Der Michael Margulis war dabei.
Dann kommst du alphabetisch,
Erich Pietag. Und der Peter Zellnick war dabei, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Und das waren so wunderbare Handbücher. Ich habe leider keins gefunden.
Ich Börse von A bis Z, ich habe nur einige daheim. Ja.
Ich will eins. Darf ich eins? Darf ich dich um eins anschnurren?
Naja, werden wir schauen.
Werden wir mal schauen, wie der Podcast läuft. Okay. Ich muss dich das zum Schluss noch fragen. Der ist nämlich legendär. Da habt ihr geschrieben, unter anderem zu jeder österreichischen Aktie in meiner Memory so eine Seite und habe durchaus markante Empfehlungen gegeben. Mhm. Und das war damals so die Mini-Bibel für uns Homebuyers-Jugend.
Ja.
Ja, schön, oder? Kann man so sagen, oder?
Taten, was wir konnten.
Und das war, Bankenresearch war nicht für everybody verfügbar und insofern sagen wir da danke, dass das für viele, so wie auch für mich, der Einstieg in die Homebuyers war.
Und dann darf ich dich kurz korrigieren, also in der Girozentrale, wo ich meine Berufslaufbahn mit den genannten begonnen habe, wir haben schon Research gemacht, also man hat schon Research bekommen, wir waren so damals sogar die führende Bank beim Aktienresearch Mitte der 80er Jahre.
Siehst, ich war damals nicht Kunde als Schüler der Giro natürlich, weil ich noch kein Geld gehabt habe, auch nicht Dennis, auch nichts verdient und so weiter. Aber in der Wahrnehmung war das damals halt so ein Werk wie auch der Top-Gewinn und so weiter, wo man rankommen musste. Mhm. Ich gehe noch weiter zurück. Was war damals eigentlich dein Einstieg als junger Bub in die Banken-, Börse-, Kapitalmarktwelt?
Ja, also ich hatte eine Tante, die schon im Bankgeschäft tätig war. Der Kreditanstalt, die hat mir das etwas in die Wiege gelegt und dann wurde ich auf ein Inserat aufmerksam, Giro sucht für das Trainee-Programm, Jungakademiker, da bin ich dann, habe ich mich beworben. Zum Glück ist dann ein Artikel eines Wirtschaftsmagazins, Kaderschmiede Girozentrale mit lauter goldenen Oscar-Figuren am Cover, erst erschienen, wie die Bewerbung schon aus war und wie ich schon genommen wurde, weil sonst wäre das Bewerbungsverfahren noch schwieriger geworden wahrscheinlich. Also ich habe dann einen Job gleich nach meinem Studienabschluss bekommen, 14 Monate Trainee-Programm, bin aber da, habe ich schon klar gemacht, dass ich in die Wertpapierabteilung möchte und bin da auch laufend zu den Kollegen in der Wertpapieranalyse gegangen und bin dann 85 auch dort, habe ich begonnen.
85 so als großes Schlagwort, als Stichwort. Ja. Ich habe zu Jahresbeginn dankenswerterweise ein Sample von Jim Rogers bekommen, das ich jetzt nochmal einspiele.
Hello, my name is Jim Rogers. I certainly love Austria and many people say that 40 years ago I kissed the sleeping beauty in Vienna and woke up the stock exchange. I know that someone else will come along and kiss the sleeping beauty and wake the Austrian stock exchange again, because Austria is a fabulous place and it has a great future. So I look forward to more investments in Austria. Hooray. Happy New Year to you.
Ja, das war Jahresende 2024, Silvester, Folge 24, 25 und mit dir möchte ich jetzt ins 85er Jahr gehen. Wach geküsst, someone else will come along and kiss the sleeping beauty again, hat der Jim da gerade gesagt in diesem Sample. Erich, du bist Zeitzeuge und ich würde dich gern nach dem Jahr 1985 fragen, wie du das damals erlebt hast, diesen markanten Aufschwung an Umsatz, an Bedeutung vom Wiener Kapitalmarkt.
Also das zu Silvester, was der jetzt der Jim Rogers gesagt hat, war ziemlich genau 40 Jahre, nachdem er in einem Barron's für das Finanzmagazin die historischen Worte gesagt hat, I buy Wienerberger. Also das war eben die österreichische Aktie. Und damit ist sprunghaft der österreichische Aktienmarkt im Jahr 1985 über 100% gestiegen. Also da war eine Begeisterung da und es war ja damals natürlich eine Marktenge und es ist da sehr schnell raufgegangen und wir haben das natürlich in der Analyseabteilung alles mitbekommen, wie hektisch von Sparkassen, die Girozentrale war die Dachorganisation der Sparkassen, da haben sie, also in alle Sparkassen haben sie dann gar die Orders machen müssen, da sind Hilfskräfte eingesetzt worden, die die ganzen Order-Tickets geschrieben haben, also es war ein richtiger Börsenboom, 85 hat begonnen.
Ihr habt ja die Vergleichswerte nicht gehabt, weil du damals selber auch noch sehr jung warst in der Bank drinnen, aber vorher war ja jahrzehntelang gar nichts eigentlich, was man so gehört hat, oder? Was Wertpapiergeschäft betrifft.
Ja, also wie der Kabarettist Karl Facker schon mal gesagt hat, an der Wiener Börse ist es so ruhig, dass man sogar die Kurse fallen hört. Das hat was für sich gehabt. Ich war ja noch oft auf der Präsenzbörse, in der alten Börse. Da ist es wirklich durchaus beschaulich zugegangen, ja.
Für die, die jetzt nur im Kopfkino haben, alte Börse, da stehen Leute, wohl fast nur Männer herum. Wie ist das damals vonstatten gegangen? Da gab es einen Sensaler und der hat dann aufgerufen und dann sind die Leute von den Banken hingegangen. Warst du da auch mit einem, als Händler, als Präsenzhändler an der Börse tätig?
Ich habe für die Girozentrale und dann in weiterer Funktion dann noch stärker für die Constantia Privatbank, da haben wir tatsächlich auch Wertpapiere an die Börse gebracht und da war ich einige Male dort. Da sind die Götter dort quasi, die Sensale, die mussten ja mal bestellt werden, die hatten auch ein sehr attraktives Einkommen und mit denen musste man sich's gut stehen und die sind halt da so an einzelnen Tischen gesessen und haben die Händler empfangen. Aber es ist äußerst ruhig zugegangen. Also es hat keiner gerufen, also man darf sich das nicht vorstellen wie die New Yorker Börse oder die frühere Zürcher Börse, wo die sogenannten Ringhändler sind im Ring, die angeblich sogar am Wochenende in die Wälder um Zürich gegangen sind und dort Schreien trainiert haben, dass man sich auch die Lautstärke hört. Es war sehr, sehr ruhig.
Ende der 80er Jahre ist dann natürlich weitergegangen. 89 war noch einmal so ein sensationelles Jahr. 87, 88, 89, OMV, Verbund und EVN an die Börse gegangen. Wie hast du diese Mega-Börsegänge miterlebt?
Also ich habe es miterlebt 1987, ich auch Vortragender beim Wirtschaftsmagazin Gewinn. Da hatten wir kurz bevor der Crash passiert ist, also der 19. Oktober hatten wir so, glaube ich, ein Börsenseminar, da ist noch die Frau Vorstandsdirektor Schaumeier von der OMV gekommen, war total euphorisch, da waren auch die Werbekampagnen zu Engelbert, den Preis man hört, also da wurde dann beworben und dann ist eben am 19. Oktober 87, am Schwarzen Montag, ist der amerikanische Aktienmarkt 20% gefallen, die Wiener Börse hat natürlich auch zerrissen und die erste große Privatisierung, was ja was Gutes war, ist natürlich dann, soweit ich mich erinnere, mit einem niedrigen Kurs gestartet und konnte natürlich nicht so eine Euphorie mitnehmen wie in den Jahren davor.
Auf jeden Fall haben die drei genannten Verbund, OMV und EVN auch mit dazu geführt, dass man dann irgendwann einen Fließhandelsindex gebraucht hat. Mhm. ATX ist dann 1991 gestartet, wenige Jahre hinter dem DAX. Warst du da auch irgendwie dabei in so einer ATX-Group, die das rund um ein Grünbichl und so weiter, so eine Taskforce oder wie man das genannt hat?
War ich nicht. Also wir haben natürlich noch immer den traditionellen WBK, den Wiener Börsekammer-Index gehabt. Dann gab es auch einen Giro-Zentral-Index, der war ziemlich ähnlich.
Der war gleichwertig fast, oder?
Ja, eben. Ja, genau. Und dann mit dem ATX, das war natürlich was Neues, wird nach Optionen drauf gehandelt, aber das hat schon eine Internationalisierung auch gebracht.
Bevor ich jetzt in die 90er gehe, bleibe ich noch in den 80ern, weil du hast dich auch auf mich vorbereitet und hast mich gefragt, ob ich in der Bernoulli-Straße in der Schule war, weil du dort jemanden kennst.
Ja, also persönlich, ich bin sehr gut befreundet mit dem Sohn des ehemaligen Direktors der Schule.
Mit ihm hatten wir witzige, zeitgemäße Grabenkämpfe, kann man mal sagen. Es war immer on the edge, aber immer spannend und einfach so, ja, so süße Jugendgeschichten einfach, an die man sich gerne erinnert, wenn man die Autos irgendwo anders hintragt, in der Garage mit mehreren Männern und so weiter und so fort. Ja, genau. Ja, lieber Erich, gehen wir weiter in die 90er Jahre. Wird sich bei dir innerhalb des Wertpapierbereichs, gibt ja viele, viele Jobs. Die ersten Stationen haben wir skizziert in der Giro, wie ist dann weitergegangen?
Also ich wurde dann angesprochen von der damaligen Konstanzia Privatbank, Herrn Dr. Taus und Kraus, und habe dort mit 27 Jahren quasi die Vermögensverwaltung und den Wertpapierhandel aufgebaut. War natürlich eine Führungsposition in jungen Jahren, die mir die Girozentrale, in der ich sehr, sehr viel gelernt habe, logischerweise nicht so schnell bieten konnte. Und 1990 bin ich dann in die renommierte Schöller Bank gewechselt und habe dort, haben sie mich, knappe 30 Jahre alt, habe ich gleich eine Hauptabteilung als Direktor bekommen mit 27 Mitarbeitern, Research, Top-Kundenbetreuung, ganzen Eigen- und Kundenhandel. Also das war eine sehr, sehr gute Schule und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Research, Kundenbetreuung, Handel. Hast du jemals auch Asset Management gemacht, aktiv als Fondsmanager oder sowas?
Ja, weil bei Schöller Bank, wie ich dort hingekommen bin, hat sie noch zu Raiffeisen gehört, also zur damaligen Raiffeisen Zentralbank. Das heißt, wir konnten Sektorgründen keine eigene Kapitalanleihegesellschaft haben, aber wir haben Fonds, habe ich sogar selbst als verantwortlicher Hauptabteilungsleiter gemanagt. Ich habe Raiffeisenfonds, der erfolgreichste Fonds der Raiffeisen KG bei den österreichischen Anleihen, war damals der Schöller Vorsorgefonds, von mir gemanagt.
Respekt.
Naja, ich habe einen Trick angewendet, einen legalen. Ich habe dort stärkere Position der 9%igen Austrian Industries Going Public Optionsanleihe hineingekauft. Und die hat sich sehr, sehr gut entwickelt und hat den Fonds angetrieben.
Und da ist Name Programm gewesen. Da sind dann die Privatisierungskandidaten irgendwie drin gewesen, so ein gemischter Corporate Bond, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Diese Anleihe wurde 1990 begeben von der Austrian Industries, ja, also Vorgänger der jetzigen ÖBAG.
Genau.
Und da war vorgesehen, wenn die an die Börse geht, kriegst du einen niedrigen Kurs, und wenn sie nicht gehen, wird sie mit 118,5% zurückgezahlt. Und sie hat eigentlich damals wirtschaftlich nicht den Börsengang, das war zu früh, geschafft. Das heißt, wir haben 9% da gehabt, mit 5 Jahren Laufzeit, der um 100 gekauft wurde und um 118,5 getilgt wurde. Das war ein Bombengeschäft für die Fondsperformance. Österreichischer Emittent dadurch für diesen Fonds zugelassen.
Das war meiner Meinung nach überhaupt kein Trick, sondern nur brav recherchiert, einfach deinen Job getan. Ne? Ich kann mich jetzt, wo du sagst, wieder erinnern, und ich hole mich jetzt selbst noch einmal ein paar Jahre zurück, was ich nicht wusste, dass die 85er-Story mit Wienerberger losgegangen ist. Ich wusste zwar Rogers, aber Wienerberger wusste ich nicht.
Ich muss gestehen, ich habe damals das Barron's, das habe ich jetzt auch abonniert, also im Internet, Das ist die führende Finanzzeitung. Wir haben es in der Girozentrale Nobel genannt, den Baron. Das ist ein Unfug, aber und es war immer Christ, hat es auch Exemplar gegeben. Das hat sich aber auch die Spanwest, die Kapitalanlagegesellschaft, der Direktor das so genommen. Also um das war immer Christ, wie gesagt, wurde dann kopiert und das war eigentlich die Bibel für den internationalen Kapitalmarkt damals, also für den US-Markt.
Wunderbare Geschichten. Wir haben es erwähnt, in Österreich ist in den 90er Jahren dann das Geschäft mit Optionen, Futures und der ÖTOP losgegangen. Die DTP in Deutschland gab es schon früher, die Sofex auch. Wie sehr hast du diesen Markt in deine Überlegungen einbezogen und im Asset Management eingesetzt?
Also das ist reine Spekulation, wenn man eine Long-Position hat im Normalfall. Wenn man als Absicherung kann man durchaus auch Optionsinstrumente verwenden. Das wurde auch vereinzelt gemacht, also für den Bankbestand, dass da Optionen draufgeschrieben wurden. Aber die ganze Liquidität am Derivatmarkt in Österreich ist eigentlich sehr, sehr überschaubar. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr verfolgt.
Ja, das war am Anfang ziemlich fett und ist dann immer dünner geworden, ja. Natürlich, aber Covered Call Writing und solche Sachen. Und ich denke, dass auch, ich durfte dich ja anmoderieren als Sachverständiger, dass da Optionsstrategien sehr oft in deine Bewertungen reinfließen, die andere gemacht haben und die du halt jetzt anschauen musst.
Ja, also als Sachverständiger, ich war in einem Verfahren Sachverständiger zum Beispiel, wo ein Fonds eine Optionsstrategie gefahren hat, die eine Zeit lang gut gegangen ist und dann hat es den Fonds in der Finanzkrise im Jahr 2008, im Oktober, hat es den über 80% quasi von einer Woche auf die andere im Kurs zerrissen. Da wird dann deutlich, was eigentlich bei Optionsstrategien, das ist eine komplexe Strategie, von einem Mathematikprofessor wurde die auch gefahren, aber es ist trotzdem damals schief gegangen.
Ich sage nur LTCM, es hat auch Nobelpreisträger aufgestellt.
Ja. Das, also, ist dann auch schon Hausherrn gestorben, wie man sagt. Und es ist interessant, das ist der Miterfinder der Optionsbewertungsformel, der Herr Scholz. Genau. Also, und der hat auch glaubt, der Gescheiteste zu sein, der Master of the Universe. Und ist komplett schief gegangen. 1998 war das. Da wäre das Weltfinanzsystem fast zusammengebrochen, wenn die da nicht hunderte Milliarden reingeschoben. Also das war vom Ansatz der Krise eigentlich so arg wie die Finanzkrise 2008. Das hat man früher abgefangen nur.
Genau, 1998 hat man es abgefangen, 2008 hat man es laufen lassen und es hat viel ausgelöst. Ich möchte vor Lehman aber noch in diese prosperierendste Phase der Wiener Börse kommen, 2002 bis 2007, diese Jahrhundertrallye von 1000 auf 5000 ATX-Punkte, noch immer all-time high im klassischen ATX, ja. Aus dem 9. Juli 2007. Wie hast du diese Phase erlebt und in welcher Funktion? Du bist dann nicht mehr die ganze Zeit, oder warst du noch Banker? Ja, du warst
ja,
noch
schon.
Banker.
Ja, ja. Also ich war vorher Vorstandsmitglied der Anglo-Irish Bank in Austria und zu der Zeit hatte ich war ich in der Hypo Vorarlberg der Direktor für das Private Banking im Osten Österreichs, also sprich vor allem in der Region Wien. Und da hatten wir eigentlich einen globalen Ansatz auch in unserer Strategie, der sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat. Da haben wir eigentlich Österreich nicht so stark gewichtet, haben wir nur am Rand, teilweise einige Anleger haben wir schon mitgemacht an den schönen Gewinnen der Börse. Ich weiß noch, wie die 5000 erreicht wurden im Juli 2007. Da hat der damalige Finanzminister Gschmidt den Börsenchef eingeladen und das ist ruckzuck damals gefeiert worden. Aber das war schon eigentlich der Vorbote, hat jetzt nichts direkt damit zu tun, die Finanzkrise hat nämlich dann im August 2007 eigentlich schon langsam begonnen. Also drei Wochen nachdem Wien den Höchststand erreicht hat, den es bis jetzt nicht erreicht hat.
Genau, jetzt sind wir in dieser Woche, also wir nehmen jetzt in der letzten Juliwoche quasi auf, sind wir erstmals wieder in den 10%-Korridor gekommen. Ja. Zur Ist-Zeit komme ich noch zum Schluss. Ja. Ich habe deswegen kurz gestockt im Jahr 2002, 2007 in dieser Zeitspanne, weil du ja seit 2003 parallel zu deinem Bankenjob zunächst noch fürs Handelsgericht Wien tätig warst oder bist.
Ja.
Wie ist das damals losgegangen?
Ja, ich habe mir da neben meiner Banktätigkeit, so habe ich Sie Vorstände auch informiert, habe ich mir eine Karriere als Gerichtssachverständiger für Bank- und Börsenwesen aufgebaut. Da dauert es immer ein bisschen Zeit, bis man bekannt wird. Und da habe ich dann sehr, sehr viele Gutachtensaufträge im Zuge der Finanzkrise 2008 bekommen. Da sind ja die Immobilienaktien eingebrochen, die Madoff-Fonds und dergleichen, diverse Fremdwährungskredite mit Tilgungsträgern. Und ich habe mich teilweise auf Mündelgeldveranlagungen auch spezialisiert und die Gerichte haben mich erfreulicherweise öfters genommen, weil ich doch als Jurist mich ganz gut ausdrucken kann, hoffe ich, in der Juristensprache und gleichzeitig auch ein Finanzfachmann bin. Diese Kombination ist eher selten.
Und seit den 10er-Jahren also bist du dann ausschließlich, genau, das war dann irgendwann einmal größer und es gab auch viel zu tun natürlich nach Lehman, wie du gesagt hast.
Ne? Also da ist sehr, sehr viel auf mich zugekommen und das ist eine Aufgabe, die jetzt deutlich an Bedeutung verloren hat, weil sehr vieles nach der Finanzkrise verjährt oder verglichen ist. Also das ist ein Bruchteil nur mehr dessen, was einmal war. Aber da war das sehr gebündelt um das Jahr 2010 herum.
Das heißt aber auch, dass nicht mehr so viel nachkommt dann offenbar, obwohl so riesige Signas halt fernab vom Kapitalmarkt wohl tätig sind. Ne?
Kann immer wieder kommen, nur ich muss sagen, die Banken sind auch durch die Finanzkrise wesentlich vorsichtiger und teilweise auch professioneller geworden. Das merkt man als Bankkunde, was man alles unterschreiben muss. Ich habe früher auch gesagt, Anlegerprofil ist eine mühsame Arbeit für einen Kundenbetreuer. Seit ich das Gerichtsgutachten mache, weiß ich, welches wichtiges Beweismittel das ist. Und Banken machen jetzt auch nicht mehr so extrem problematische Produkte, glaube ich, wie es damals gemacht wurden. Also da ist man auch vorsichtiger geworden, auch auf drängender Finanzmarktaufsicht.
Ja, die Digitalisierung hat auch die Möglichkeit zur Simplifizierung gebracht. Ja. Und das ist ja insgesamt ein guter Weg, über den wir da sprechen. Mhm. Ich sehe jetzt in deinem LinkedIn-Profil ein paar Ausbildungen, die du eingetragen hast, aus den 10er-Jahren, CFA zum Beispiel oder auch Financial Risk Manager. Mhm. Eine langjährige Führungskraft bei Banken in Dekaden davor, das waren interne Ausbildungen. Oder wie war damals in deiner Bankerkarriere, die Ausbildungsschiene, gab sowas auch schon, so ein CFA oder sowas?
Naja, der CFA, Chartered Financial Analyst, das ist eigentlich der Goldstandard in der Finanzbranche, kommt aus dem angloamerikanischen Raum, sind drei äußerst schwierige Prüfungen. Also ich bin froh, dass ich das geschafft habe, 2012. Es ist das Motto dort wie bei den US Marine Corps. The only easy day was yesterday, also die Navy Seals. Also das mal sehr, sehr schwierige Prüfung, alles auf Englisch. Und wir hatten schon unsere Ausbildung. Ich habe auch selber im Sparkassensektor vorgetragen. Also kannst du für den Sparkassensektor sagen, der hatte damals schon, natürlich alles in Deutsch und nicht so mathematisch wie Chartered Financial Analyst, aber im Groben und Ganzen, ich habe die Sparkassenprüfung 1 und 2, also 2 gemacht. Da gab es schon entsprechende Ausbildungen auch.
Genau, die habe ich auch gemacht. Die waren ja recht lustig. Wir haben dann auch diese P3-Ausbildung in der ersten Bank gehabt. Du warst beim Merger, der Giro ja schon längst in einer anderen Bank, in die erste Bank rein, 1997.
Ja.
Was mich noch interessiert, wir haben zunächst die Bücher angesprochen mit diesem Fünfer-Dream-Team. Du hast ja später auch noch weitere Bücher geschrieben. Sprechen wir da kurz
darüber, bitte. Also ich habe geschrieben DAX 19.000, das habe ich begonnen, wie die Covid-Krise voll ausgebrochen ist, wie der DAX 40% gefallen ist innerhalb weniger Wochen im März 2020. Hat mir ein bisschen der Mut verlassen, weil ich wollte eigentlich das Ziel DAX 19.000 damals schreiben, 2023, ich habe dann eher so formuliert, ja, unter besonders guten Umständen kann sich 2023 ausgehen, aber eher 25 bis 27, die 19.000, wie ich das geschrieben habe, ist der DAX gerade bei 9.500 gestanden und mein Verleger, Finanzbuchverlag, die haben gesagt, nein, vielleicht hätte ich ein bisschen mutiger sein können, ja, aber ich will eigentlich Recht haben. oder nicht so daneben liegen wie die Herren, die beiden viel prominenteren, die natürlich viel mehr verkauft haben mit dem Buch Tao 36.000, weil das ist rausgekommen 1999, wie der Dow Jones bei 11.000 war und der ist dann auf 7.000 runter und das hat dann, glaube ich, über 25 Jahre oder 20 Jahre gedauert, bis er dann die 36.000 erreicht hat. Trotzdem ist das ein äußerst gutes Buch und an dem habe ich mich auch orientiert. Und ein anderes Buch habe ich geschrieben.
Warte, eine Zwischenfrage noch zum DAX 19.000. Du hast in der Pandemie geschrieben, wo wir diese Shaky Times gehabt haben, ja, die auch schnell wieder aufgeholt waren. Ja. Wann ist das dann released worden? Weißt du noch, bei welchem DAX stand das dann?
Ja, das ist dann, ich habe leider den Fehler gemacht, dann dieses spätere Ziel, die 19.000 haben wir, es ist im September 2020 gekommen, da war der DAX schon wieder um einiges höher, war schon wieder bei 12.000 oder wo und da konnte ich aber das nicht mehr ändern, weil oder hätte ich, am Cover haben wir hinten drauf geschrieben, dass das bis spätestens 2027, das war eh die Vorsicht, ich war, aber im Buchtext steht auch, er könnte es bis unter guten Umständen auch bis 2023 schaffen und 2024 hat er wirklich auch die 19.000 gepackt. Also.
Genau, und jetzt haben wir ca. 24.200 ja, Punkte zum Zeitpunkt ja, unserer Aufnahme. So, noch ein Buch erwähnen wir, Mündel.
Ja. Also ich habe mich im Sachverständiger auch auf die Veranlagung von Mündelgeld spezialisiert und habe im Linde Verlag Mündelgeld richtig anlegen geschrieben 2018 und das ist gerade in einer Niedrigzinsphase oder der Negativzinsphase kann man durchaus sagen, wenn man länger Geld anlegt für ein junges Mündel, weiß ich nicht, ein fünfjähriges Waisenkind, wo die Eltern verunglückt sind und solche Fälle, tragische Fälle gibt es ja immer wieder, das ein großes Vermögen hat, bis zur Volljährigkeit kann das durchaus auch eine Beimischung von Aktienfonds oder Mischfonds haben. Das kommt dann immer auf den Anlagehorizont und auf die Risikotragfähigkeit an.
Und dieses Buch und das Buch DAX 19.000 werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ja. Ja, warum habe ich dich jetzt genau eingeladen? Du bist schon länger natürlich auf meinem Radar. Es gab eine Folge mit dem Franz Kriegel, aus meiner Sicht ein langjähriger Wegbegleiter und Lauffreund meiner Person. Aha. Also was der Franz läuferisch hingelegt hat, ist Champions League natürlich.
Bei allen, ich glaube bei allen Wiener Marathons dabei.
Also er hat, glaube ich, sogar irgend so einen eigenen Dings in der Prater Hauptallee. Ich sage jetzt Dings, weil ich nicht genau weiß, was er hat, aber irgendeine einem Menschen vom Franz gibt es in der Hauptallee. Und ihr beide, also Peter Kriegel, wie in den 80er Jahren, habt gemeinsam einen Podcast mit dem Gewinn gemacht, den ich sehr, sehr gut gefunden habe und auch in den Shownotes verlinkt habe. Ich möchte dich jetzt nur kurz bitten, ich möchte nicht zu viel Zeitstempel auf die Folge geben, aber was war da so eure Bottomline für die Zukunft, die ihr gefragt worden seid?
Ja, das natürlich die Aktie, ein gemischtes Aktienportfolio wird auch in Zukunft überlegen sein. Der Anleihen ist über längerfristige nicht viel Stich zu machen. Das ist ja gerade in Österreich, was sich leider nicht so durchsetzt. Und vor allem müsste man für den Kapitalmarkt wesentlich mehr machen. Also da sind der Franz und ich einer Meinung. Es ist ein Unfug in meinen Augen, dass man, wenn man 5 Minuten Aktien hält oder wenn man sie 5 Jahre hält, dass man jeweils 27,5% Cash zahlt. Für Kurzfristspekulation lasse ich es mir einreden, aber das ist langfristig, gerade mit den Problemen des Pensionssystems, was jetzt immer mehr diskutiert wird, die Eigenvorsorge müsste doch mit Long-Term Capital Gains werden auch auf anderen Kapitalmärkten niedriger besteuert. Also muss nicht gleich null sein, aber zumindest eine deutlich niedrigere Steuer gehört bei längerer Aktienbesitz. Hat leider die letzte Regierung nicht zusammengebracht. Dürfte mehr beim kleineren Regierungspartner gelegen sein, obwohl gerade in dessen Wählerschicht sehr viele Aktionäre sind, wie man hört. Und auch die jetzige Regierung hat das, glaube ich, auch nicht am Radar.
Genau, also insofern ist die Erwartungshaltung da leider sehr gering. Der Markt steigt natürlich trotzdem, aber wir haben jetzt in dieser Woche erst, wie gesagt, wieder Ende Juli die 11.100 Punkte im Total Return. Nur diese 11.100 sind halt in Wahrheit nicht einmal 7.000, weil eben diese Steuern so brutal sind. Ja. Vor allem über den Zinseszinseffekt über die langen Jahre.
Ja, also wie gesagt, da sollte man doch überlegen, im Zuge der Eigenvorsorge für längere Zeiträume. Allerdings, wenn man das auch, da sind schon so Ideen gekommen, ja, das ist aber nur erst ab 10 Jahren oder so, das kommt eher von Versicherungen, weil die Angst haben, dass ihre Versicherungen sonst wahrscheinlich nicht anbringen. Also da lockst du keinen Hund hinter dem Ofen hervor, wenn es dann ab 10 Jahren günstig besteuert. Also für mich, die alte Regelung war eigentlich vernünftig. Nach einem Jahr war das steuerfrei und das könnte man wieder machen. Davor wird sie ja automatisch eh abgeführt von den Banken. Das ist ja durch die Besteuerung sowieso gewährleistet. Und ich hätte gemeint, ab einem Jahr oder so, dass man die Steuer auf null oder zumindest die Kapitalertrag, also die Wertzuwachssteuer oder zumindest deutlich reduziert.
Du hast den vergangenen Finanzminister erwähnt. Wir haben da auch immer wieder diskutiert gehabt und da war auch die Meinung im Ministerium, dass auch ein Jahr noch durchaus spekulativ sein kann. Ich habe da immer gesagt, 10 Jahre sind Spekulation, weil heute auf 10 Jahre auf ein Geschäftsmodell committen in dieser Fast World ist ja fast unmöglich. Ja. Vor 5 Jahren waren wir alle Impfexperten. In unserer ersten Zeit haben wir IBM gekauft, die war eh gescheit aus heutiger Sicht auch noch. Dann die Nokia-Phase. Wo sind die heute? Ne? Also auf 10 Jahre zu sagen, das ist meine Veranlagung, das ist Spekulation.
Also ich, wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, warum man das damals in der Koalition 2010 oder 2011 da einfach eingeführt hat, ohne eine Art Behaltefrist zu machen. Wenn man schon besteuert, sagen wir, okay, aber nach 1 Jahr oder nach 3 Jahren ist es steuerfrei oder da gilt nur der halbe Steuersatz oder sowas hätte man machen müssen. Diese ganze Regelung hat die Banken einen irren Betrag gekostet, das überhaupt einzuführen. Das genau. Zahlen letztlich die Bankkunden und die Aktionäre. Und dann hätte man das auch technisch so machen können, dass man das sagt, einen geringeren Steuersatz nach dem ersten Jahr oder so irgendwie. Hat man nicht gemacht. Also wir haben die komische Situation, unter einem roten Finanzminister hat man damals die Endbesteuerung eingeführt.
Danke, oder
Herr Ratzinger. War Staatssekretär Dietz, war auch von der schwarzen Seite, ja. Okay. Und dann unter einem schwarzen Finanzminister hat man eigentlich 2010 eine Besteuerung des Kapitalmarktes eingeführt, der Kursgewinne halt.
Aber wir haben zuerst eh darüber gesprochen, 11.100 Punkte ATX Total Return, 4.500 Punkte ATX, also man sieht diesen Riesengap, wir sind ein Land der Dividendenzahler, Unternehmen und der Finanzminister und damit der Staat könnte viel mehr einnehmen als auch mit einer Sparbuchkäst,
du sagst, wenn
man mehr Leute zu dividendentragenden Titeln bringen.
Du sagst eigentlich, dass er die Dividenden besteuert und so, das hat er eh. Also das ist eh ein wesentlicher Faktor. Und
der Wertzuwachs wäre
dann die Dividenden werden besteuert, die Unternehmen werden ja auch besteuert durch die Körperschaftssteuer. Also die Kursgewinne, das würde nämlich den wesentlichen Anreiz bieten. Die Österreicher sind so, wenn es eine Bausparprämie ist, dann ist es auch braver Bausparen. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, weiß ich nicht, nach einem Jahr nur die halbe Kursgewinnbesteuerung zu haben, ich sag's einmal irgendwas, 14% statt 27,5%, das würde sicher die Leute mehr motivieren.
Also du gehst in die Richtung, nach einem Jahr so viel, nach 2 Jahren vielleicht
ja,
so viel.
Oder, und nach 3 Jahren ist dann gar nichts. Ich meine, oder
am liebsten. Absolut, am liebsten die Einjahresregelung, weil das ist eh so eine schnelle Welt.
Einfachste wäre, nach einem Jahr die Gewinne wieder steuerfrei zu machen, ist kein Neuland, das hatten wir bis 2010, 2011.
Und ich verwehre mich auch irgendwie in dieser Diskussion, dass das dann ein Zuckerl, ein Steuerbonus wäre, weil es ist kein Bonus, es fällt nur was weg. Meiner Meinung nach. Und es ist kein Geschenk, in dem man irgendwo einen Zuschuss kriegt oder also Förderung.
Die österreichischen Aktionäre, die privaten, sind eh leidensfähig. Also von den Übergewinnen der Verbund, wo man immer hört, also beim Aktienkurs habe ich da zuletzt nicht sehr viel Übergewinn gesehen.
Das war noch der Nehammer, ne, der damit begonnen hat.
Ja, also will ich mich jetzt nicht äußern, aber wie immer, also die Übergewinn, also die österreichischen Aktionäre haben in den letzten Jahren, auch wenn es jetzt ein bisschen besser gelaufen ist, keine besonderen Übergewinne. Im Gegenteil, man lässt sie im Regen stehen vom Staat, das muss ich auch mal sagen. Was man macht mit der Raiffeisenbank International, habe ich noch nichts gehört, dass die irgendeine Unterstützung vom Staat bekommt, nur die irgendwie ein Geschäft mit dem Herrn Deripaska um die Ecken, mit dem es gar nicht direkt zu tun hat, die russische Zentralbank 2 Milliarden einfach wegbuchen. Genau, auf was hinauf?
Gerade ganz aktuell, letzte Juliwoche haben sie wieder was ausbucht. Ne?
Ja, also ich meine hier, höre ich eigentlich nichts, dass sich da der Staat da auch einmal für die österreichischen Aktionäre, oder sind auch nicht nur für die Raiffeisen-Aktion, es gibt auch Privataktionäre, da ein bisschen ins Zeug legt. Also es fehlt bei einigen, auch zum Beispiel bei den sogenannten American Deposit Receipts, EDAs, die da wird quasi mehr oder weniger überhaupt enteignet durch EU-Recht. Also da hört sich das internationale Investieren auf. Wie kommen auch Investoren, die in eine, weiß nicht, Sparebank über EDAs investiert haben, dass die das überhaupt nicht handeln dürfen und die irgendwelche russischen Oligarchen machen dann das große Geschäft auf der Moskauer Börse.
Ja, ja, Unsinn. Da fragt man sich wirklich, ja. Gut, meine Schlussfrage ist, es hat den Anschein, als würde sich immer noch sehr intensiv mit dem heimischen Markt auch auseinandersetzen. Was ich dich nicht gefragt habe die ganze Zeit, bist du Real Money immer noch in österreichische Aktien investiert?
Ja, ich je älter ich werde und je mehr ich doch sehe, wie man sich verzettelt, ich gehe mit meinen ganzen Investitionen immer mehr auf Exchange Traded Funds. Ich muss zugeben, ich habe mir auch, obwohl ich mich für in Österreich zum Spezialisten halte, auch einen auf österreichische Aktien auf dem ATX gekauft, weil ich einfach es nicht mehr packe, dass Amerentes, der Zeitaufwand und die schnellen Korrekturen, das ist mühsam. Und was gerade bei den Immobilienaktien, also da mit der Immofinanz und wie sie alle jetzt heißt, CPI und dergleichen, was da aufgeführt wurde in den letzten paar Jahren, nachdem Herr Fries damals sehr gut verkauft hat, auch die S-Immo, die ist sehr interessant verbunden, weil ich war auch oft bei den Hauptversammlungen, das gibt es auch nicht mehr. Also da sind einige Entwicklungen auf dem österreichischen Aktienmarkt, wo bei der Aktienkultur noch was zu tun wäre, und da fehlen mir ein bisschen aus deinem Podcast und andere Sachen die kritischen Wirtschaftsjournalisten, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt schon gute, also Wirtschaftsmagazin-Gewinner hast du genannt, auch Presse, die wird ja auch sehr gut berichtet immer, aber es gibt zu wenig Aufschrei, was da eigentlich teilweise zu Lasten der Aktionäre gemacht wird.
Ich sage immer, ich verstehe die Klimakleber jetzt nicht generell, aber die Wut, dass man nicht gehört wird über Jahrzehnte, verstärke ich dann auch wieder. Und das nehme ich jetzt als Schlusswort. Es kommt zum Schluss noch eine Frage von der Steiermärkischen Sparkasse, die habe ich dich vorinformiert. Lieber Erich, es war ein Volksfest. Ich habe viel gelernt und ich hätte nicht geglaubt, dass ich viel aus den 80ern, aus dem Rogers-Jahr noch lernen kann. Von dir habe ich es gelernt. Herzlichen Dank dafür. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese maximal inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss, ich sag's auch, Freunden der Sparkasse Steiermark, auch ein herzliches Grüß euch.
Und jetzt halten wir noch durch bis zur Schlussfrage, die dann noch kommt. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Ich glaube, es wird immer disruptiver, um es so auszudrücken. Also so linear, wie man früher gesagt hat, die Zukunft ist die Gegenwart plus 5%. Wo man gesagt hat, den Jüngern wird es immer besser gehen als der Vorgängergeneration. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Meine große Hoffnung, allerdings auch Risiko, ist die künstliche Intelligenz. Die könnte sehr viel an Produktivität bringen, allerdings auch Arbeitsplätze im qualifizierten Bereich kosten. Dort spürt es sich ab.